Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Erstmal noch ein frohes neues Jahr. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Tage im 2024er Jahr, Kalenderjahr, aber es ist immer noch nicht zu spät, ein frohes neues zu wünschen. Wir sind jetzt zum ersten Mal wieder da und wollen uns natürlich heute mit der EM beschäftigen, die ihre Schatten vorauswirft. Es geht los, das große Turnier in Deutschland und natürlich vor allen Dingen das Eröffnungsspiel wird etwas, was ja mit Sicherheit für viel Aufmerksamkeit sorgt, weltweit natürlich auch über die deutschen Handballgrenzen hinaus, und darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Sebastian Müller und ich habe heute zwei coole Kollegen an meiner Seite, und da grüße ich erstmal eine bekannte Stimme, den lieben Robin Bulitz. Hallo Robin.
Hallo zusammen. Hallo Sebastian.
Und dann ein neues Gesicht bei uns. Neues Jahr, neues Gesicht. So können wir es gut zusammenfassen. Den lieben Niklas Trittin. Hallo Niklas.
Hallo zusammen und auch von mir ein frohes neues Jahr.
Ja, den Sport1-Kollegen mal eben schnell in den Podcast überzeugt. So kann man es, glaube ich, da in dem Sinne ganz gut beschreiben. Lasst uns, wenn wir über die Handball-EM sprechen, natürlich mit der deutschen Mannschaft anfangen. Wir haben ja noch nicht die Zeit finden können, leider über die Portugal-Spiele zu sprechen. Robin, du hast mit Sicherheit ein bisschen was gesehen. Wie war dein Eindruck und dein kleines Fazit so nach diesen beiden Auftritten gegen die portugiesische Mannschaft?
Ja, ich habe beide Spiele tatsächlich komplett gesehen und bin nicht vollends überzeugt, aber auch in keinster Weise schlechter Dinge, sage ich mal, jetzt vor diesem EM-Auftakt am Mittwoch. Und muss sagen, was habe ich von der deutschen Mannschaft gesehen? Eine grundsätzliche Spielidee, gerade im ersten Spiel viel Tempospiel, Timo Kastening, einige Tempogegenstoße, Lukas Mertens, ja, vielleicht nicht so geglänzt, aber das hatten wir ja auch schon in der Länderspielpause davor gesehen, gegen Ägypten, dass der Fokus so ein bisschen auf dem Tempospiel lag. Daran wurde weitergearbeitet, das hat mir gut gefallen. Es gab einige Ideen aus dem Rückraum. Martin Hanne hat ein wahnsinniges Debüt für die deutsche Nationalmannschaft geliefert und sehr, sehr unbeschwert aufgespielt. Das hat mir total gut gefallen, sich die Würfe aus dem Rückraum genommen. Jetzt kommt das kleine bzw. mittelgroße Aber. Man hat genau das gesehen, was wir ja über die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre schon immer bei der deutschen Nationalmannschaft so ein bisschen kritisieren. Nämlich ein guter Auftakt, starke 40 bis 45 Minuten, und dann bricht das Spiel ein kleines bisschen ein und man lässt den Gegner immer wieder ins Spiel kommen, anstatt den Sack zuzumachen. Und genau das ist im ersten Match gegen die Portugiesen fast in die Hose gegangen. Im zweiten Match war es ein kleines bisschen souveräner, das hat mich auch ein bisschen mehr überzeugt. Aber da sehen wir einfach, dass diese Match-Erfahrung und vor allen Dingen auch diese Abgebrühtheit dieser doch dann jetzt echt sehr, sehr jungen Truppe, müssen wir natürlich auch sagen, so ein kleines bisschen fehlt. Und da bin ich gespannt, wie es in der Hauptrunde wird. Ich sehe keine Probleme in der Vorrunde, aber das Frankreich-Spiel, da können wir dann natürlich schon mal sehen, okay, das wird der Gradmesser, schaffen sie es über 60 Minuten. Aber ich bin guter Dinge.
War jetzt natürlich schon sehr viele Dinge, die wir uns jetzt mal ein bisschen im Detail uns mal mit anschauen wollen. Niklas, wenn du vielleicht auf die Parteien schaust, hast du so einen Gewinner ausgemacht? Klar, Martin Hanne natürlich hat alle überrascht, glaube ich mal, dass du im ersten Spiel so überragend spielst. Aber hast du noch so ein, zwei, wo du sagst, okay, hey, die haben sich mit Sicherheit jetzt in den zwei Spielen so ein bisschen in den Vordergrund spielen können und dann empfohlen vielleicht für größere Aufgaben?
Ja, ich fand vor allem der Innenblock mit Julian Köster und Johannes Goller, ja, eigentlich fast wie erwartet, sehr stabil. Da hat mir das Blockverhalten, die Ballgewinne hat mir sehr, sehr gut gefallen. Trotzdem, wie Robin schon sagte, ich habe ehrlicherweise nur die zweite Halbzeit immer gesehen. Deswegen bin ich ein bisschen pessimistischer, was es angeht, weil man eben genau das gesehen hat, was er auch schon angesprochen hatte. Es gibt sehr oft zwei Gesichter im deutschen Team, dass die erste Halbzeit sehr gut läuft, in der zweiten dann so ein bisschen der Wurm drin ist. Gerade im zweiten Spiel auch, sah es ja zwischendurch sehr souverän aus. Dann gab es trotzdem diese eine Phase, wo Portugal nochmal auf einen Treffer rankommt, wo das Spiel wieder sehr, sehr wild wird. Und es gab das Phänomen ja jetzt nicht schon die letzten eineinhalb Jahre nur, sondern auch schon bei früheren Turnieren, dass man gesehen hat, dass der erste Anzug schon sehr gut sitzt, vielleicht nicht Weltklasse ist im deutschen Team, aber sobald dann mal ein bisschen durchgewechselt wird, die zweite Garde reinkommt, dass dann die Schwankungen schon teilweise enorm sind.
Ja, definitiv. Also ich meine, das hat man gerade in der Abwehr gesehen. Ich fand den Innenblock, den du angesprochen hast, die waren sehr antizipativ, waren immer mit einer Hand irgendwo dran. Aber was mir sehr aufgefallen ist in den beiden Spielen, auch schon gegen Ägypten, dass wir unheimliche Probleme haben, den Kreis vernünftig abzudecken. Also was die wieder auch an Kreisanspielen hinbekommen haben, da ist ja egal, wer im Innenblock steht, Robin, das kriegen wir irgendwie nicht hin. Und das kann uns natürlich auch gerade gegen Mannschaften wie Frankreich, die bullige Kreisläufe haben. Wir kennen die Jungs. Und ein Fabregas, dem darf so viel Raum nicht geben wie die deutsche Mannschaft, weil der bestraft dir das konsequent und wirft dir 10 Tore wahrscheinlich.
Definitiv. Also die Franzosen werden genau hingeschaut haben beim Spielen gegen Portugal. Und ich glaube, dass denen das sehr in die Karten spielen wird. Die erste Besatzung im Mittelblock mit Goller und Köster ist super. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist dann doch der massive Qualitätsabfall, als Sebastian Heimann in den Mittelblock gekommen ist. Der hat meiner Meinung nach im ersten Spiel sowohl hinten wie auch vorne ja nicht das gezeigt, was er eigentlich zeigen kann. Also weiß ich nicht, ob er vielleicht ein bisschen noch Zeit braucht, sage ich mal, nach seiner Verletzung. Aber eigentlich hat er sich eingegroovt und hat genug Spiele, sage ich mal, in Göppingen gemacht. Aber da war doch schon ein Unterschied zu sehen. Und da, glaube ich, wird Alfred Gislason auch Alternativen sich überlegen müssen und vielleicht dann als zweite Wahl eher auf Justus Fischer setzen, anstatt auf Sebastian Heimann, glaube ich.
Ja, man hat es ja so auch dem zweiten Spiel gegen Portugal gesehen, wo er dann Fischer in der Innenblock stand hat und Heimann vermehrt eigentlich auf der Halbposition, wenn er denn mal drin gewesen ist. Und ich finde, Fischer hat das gut gelöst, er war sehr viel auf den Beinen unterwegs, sehr agil, nicht fehlerfrei, mit Sicherheit nicht. Das ist natürlich auch einfach das Problem, dass mit Mario Michalczyk fehlt, mit dem er normalerweise ja diesen Innenblock spielen würde. Die kennen sich auswendig aus Hannover, das wäre natürlich enorm hilfreich. So muss man natürlich jetzt ein bisschen kreativ werden, was es dort für mögliche Optionen gibt, wie man das koordinieren kann, ob man dann vielleicht sagt, okay, Goller und Fischer dann vielleicht mit Köster mal Pause bekommt, beziehungsweise dann natürlich entsprechend andersrum, dass Goller Pausen bekommt und dann Köster reingeht, das muss man mal gucken, aber das ist mit Sicherheit so dieses große Problem, wie man halt den Beinen Entlastung schaffen kann. Ich finde es zumindest relativ positiv, dass man zumindest das auf halb links geschafft hat, denn ich fand auch jetzt mal im ersten Spiel vielleicht ein bisschen in Abstrichen, aber ich fand zumindest im zweiten Spiel, dass über halb links relativ viel gegangen ist. Also Heimer hat den Weg zum Tor gesucht, denn Hanne ja sowieso, der das auch sehr gut gespielt hat. Ja, Köster war das gut gemacht. Gut, Philipp Weber hat fast gar nicht gespielt. Im zweiten Spiel, im ersten Spiel auch nur relativ wenig. Da war ich so ein bisschen überrascht. Aber Niklas, ich denke trotzdem, dass diese Position da auch schon, vielleicht dann noch ein bisschen überraschend aktiv gewesen ist, was aber auch, glaube ich, wichtig ist, um dann halt auch natürlich auch Juri Knorr im Angriff zu entlasten.
Ja, genau. Nicht nur Juri Knorr, sondern gerade auch Julian Köster. Er und Johannes Goller müssen ja extrem viele Minuten gehen im Turnier. Das ist ja wahrscheinlich jetzt schon klar. Und sie spielen ja beide sowohl im Angriff als auch in der Abwehr eine tragende Rolle. Deswegen wird es für Deutschland sehr wichtig sein, dass die anderen wie Martin Hanne, wie Heimann da gut ins Turnier kommen, klar.
Robin, was machen wir mit unserer Problemposition? Rückkommen rechts. Ich fand Ostschen seit dem ersten Spiel überragend, also wirklich richtig, richtig gut gespielt. War für mich der Beste von dreien. Ich finde, bei Standard siehst du halt wieder mal, der hat mal wirklich einen guten Tag im Angriff, mal einen wirklich absolut schlechten. Und das ist halt natürlich so ein bisschen schwierig. Und Heffner hat es solide gemacht, das war jetzt nicht überragend, das war nicht schlecht, aber es war halt nur okay. Das ist dein Fazit.
Ja, ich fang mal hinten an bei deiner Aufzählung. Ich finde, Kai Hefner merkt man ein bisschen an, dass er jetzt auch, also ich will ihm damit nicht zu nahe treten, aber er ist einfach nicht mehr der jüngste Spieler. Ihm fehlt so ein kleines bisschen diese Spritzigkeit. Früher hat dieser Move, der ihn ja auch so ein bisschen auszeichnet, gegen die Hand den Wackler, dann in die Mitte ziehen, über diesen langen Weg trotzdem mit links von der Mitte, fast von halb links schon, noch abzuschließen. Das hat ihn so ein bisschen ausgezeichnet, aber da hat er noch 2-3 Aktionen von pro Spiel, sage ich mal. So kam es mir vor und es wird ein bisschen weniger. Dementsprechend sehe ich ihn auch irgendwie gar nicht so gesetzt. Also ich sehe die komplett auf Augenhöhe, die drei Halbrechten dort im Moment, mit im Angriff klaren Vorteilen für Renas Uschins, weil der hat es, wie gesagt, im ersten Spiel großartig gemacht. Im zweiten Spiel, hat er ein bisschen glücklos agiert. Da hatte Christoph Steinert aber auf einmal wieder einen guten Tag vorne drin. Ja. Ich glaube, es hängt stark von der Tagesform ab. Wenn so ein Renas Uschins sich die ersten 2 Würfe zum Beispiel gegen Frankreich nimmt, die sind drin, dann kann das dazu führen, dass das ein richtig spannendes Spiel wird. Wenn die halbrechte Position nicht funktioniert, dann kriegen wir, glaube ich, gegen absolute Top-Gegner einfach Probleme. Erwarte ich einfach.
Und das ist auch irgendwie meine größte Sorge, dass es bei vielen Akteuren auf diese Tagesform ankommt. Es ist gerade, wenn man das mit absoluten Top-Nationen vergleicht, wie Dänemark, wie Frankreich, wie Spanien, haben wir dann nicht diese Leute, die eben konstant diese Leistung immer abrufen. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann im Turnier entwickeln wird.
Ja, das wird vor allem spannend, zumal wir auch, wenn wir auch überlegen auf den aktuellen Kader, Patrick Götzky, er fällt aus, er hat sich wieder seine Fußverletzung ist wieder aufgegangen und jetzt ist nur ein Rechtsaußen erstmal im Kader, das heißt, Christoph Steinhardt wird dann vermehrt dann mit Sicherheit auch über Außen spielen, nur dass dann natürlich passieren kann, dass halt dann Steinhardt dann auch im Angriff auf Halbspiel und dann Häfner auf Außen geht. Niklas, ist das ein Risiko, dann nur mit einem Gelehrten Rechtsaußen zu gehen, zumal ja auch, ich fand, Timo Kastening in Portugal auch einige freie Dinge überraschend liegen gelegen hat. Also ich glaube, ich kann mir an zwei Situationen erinnern, wo er hintereinander einen freien und vorher dann im Angriff einen super Winkel nicht nutzen können.
Ja, ich will nicht zu pessimistisch sein, aber ich finde auch, dass man sich da eine recht unnötige Baustelle selbst schafft. Klar, Häfner und Steinhardt können da spielen, aber es ist für so einen Turnierverlauf natürlich keine Optimallösung, sondern eher was für einen Notfall. Ich habe mich ehrlicherweise gefragt, warum nicht direkt Lukas Zerbe oder vielleicht sogar Tim Hornke nachnominiert wurden. Zerbe ist ja jetzt schon angerufen worden, wie man erfahren hat. Aber ich finde auch gerade, Tim Hornke hat ja in Magdeburg in den letzten 2 Jahren immer wieder gezeigt, dass er es auch international kann, hat Champions League mit ihnen gewonnen, war beim Superclub immer erfolgreich. Und ja, wenn ich Bundestrainer wäre, hätte ich auf jeden Fall einen nachgeholt. Im Endeffekt weiß es Alfred aber besser als ich. Deswegen wird er sich dabei schon was gedacht haben.
Ich verstehe es vor allen Dingen nicht unter dem Gesichtspunkt, dass der Fokus ja auch auf einem Tempospiel über schnelle Außen liegt. Und so ein Lukas Zerbe ist da eine ganz andere Waffe als ein Christoph Steinhardt oder einen Kai Häfner, der dann auf rechts außen deckt. Also der wird definitiv keine Tempogegenstöße laufen und keine Steals machen in dem Sinne. Das verstehe ich auch, also da gehe ich voll mit dir, Niklas, dass ich da definitiv einfach gehandelt hätte, um ja irgendwie auch so eine Sicherheit im Team zu haben, weil so aktuell wissen im Zweifel vielleicht auch Häfner und Steinhardt gar nicht genau, was ist ihre Position, wie sieht es für mich aus.
Ich finde auch gerade in so einem Turnierverlauf würde ich die Leute immer, je früher integrieren, desto besser.
Ja,
definitiv. Dass du da direkt eine Sicherheit hast, dass die Leute wissen, woran sie sind, dass sie voll da sind. Und jetzt hätte man ja sogar noch ein paar Tage Zeit gehabt. Deswegen finde ich die Entscheidung insgesamt auch nicht ganz nachvollziehbar.
Ja, zumal du ja nicht sofort nominieren musst fürs Spiel, ne? Du kannst ja immer noch, weil du hast ja dann 18 Spieler dann, da kannst du immer noch dann die erstmal ein bisschen sich Eingrufungszeit gegeben, dass sie sich einfach angewöhnen, an das Spielsystem ein bisschen anpassen. Aber jetzt so zu sagen, okay, wir machen das nicht, finde ich riskant. Das wird ja gerne das dänische Beispiel damit hergeholt. Und ich mal bedenke so, ja, aber wir haben halt nicht die Qualität der dänischen rückraumrechten Spieler, wo du einfach jeden hinstellen kannst auf außen, weil das einfach egal ist, weil die einfach Weltklasse sind. Also deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Den Notruf ist ja auch schon mal vorgewarnt worden, weil Rune Dahmke auch noch angeschlagen ist. Ich finde aber Tim Hanna das zumindest noch auf außen ja gut gespielt. Wir erinnern uns an die Aktion, wo er reinkommt für Mertens, dann geholt wird von außen und einen einfach aufs Tor wirft und ihn einfach ins Tor schmeißt. Das war natürlich mit sich eine schöne Aktion, aber auch da ist natürlich klar, mit dauerhaft nur mit Lukas Mertens zu spielen, kann schon dauernd ein Problem sein, wenn Dahmke nicht fit ist. Wir hoffen mal sehr, weil er natürlich auch erfahrener Spieler ist, Dahmke, der wirklich auch sehr, sehr souverän seine Bälle normalerweise reinmacht. Gucken wir mal, wie es dort aussieht. Vielleicht noch einen Satz zu einem deutschen Spieler, bevor wir dann eine kurze Pause machen, Robin. Nils Lichtlein war ja einer der Entdeckungen gegen Ägypten, hat jetzt gegen Portugal, wenn ich mich nicht täusche, fast gar nicht gespielt. Überrascht dich das, weil er eigentlich prinzipiell ja die Nummer-2-Option für mich eigentlich auf Rückraummitte ist?
Ja und nein. Also ja, weil man ihm auch, also da sind wir wieder beim Thema Integration ins Team. Man hätte ihm da Selbstvertrauen drüber geben können. Aber ich glaube, dass Alfred Gislason sich dafür entschieden hat, Juri Knorr so viele Spielanteile wie nur eben möglich zu geben. Was auch die richtige Entscheidung war in meinen Augen. Weil Juri Knorr hat in beiden Spielen saustark gespielt und geht jetzt wieder mit noch mehr Selbstbewusstsein. Also der Mann schaut ja sowieso vor Selbstbewusstsein und hat gar kein Problem, wenn er irgendwie 3 Fahrkarten nacheinander wirft. Dann nimmt er halt die 4. auch noch. Aber er hat beide Male wirklich gut gespielt. Und ein Leader wie ihn, auf den es ankommen wird, so dann in dieses Turnier gehen zu lassen, finde ich auch eine gute Entscheidung.
Mit den Worten gehen wir mal eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück, schon natürlich auf die deutsche Gruppe und natürlich auch noch auf die Favoriten, aber dazu dann gleich mehr hier bei Anruf einmal ein Balltalk auf mein Sportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich auch den Blick werfen auf das Spiel, wo, glaube ich, schon die Vorfreude bei allen Spielern, die daran teilnehmen, glaube ich, schon seit Wochen und Monaten schon riesengroß ist. Das Spiel in der Düsseldorfer Merkur Arena. Ich kann schon so viel verraten, wir alle drei werden da sein, auch wenn die Deutsche Bahn zumindest bei mir hält, sage ich es mal so.
Bahnsteig. Also ich werde der Einzige sein, der auf jeden Fall da sein wird, ihr beiden Bahnfahrer.
Ich habe aus Köln auch keine lange Anreise. Also ich komme auch recht unbeschwert hin. Das ist kein Problem.
Ja, also ihr habt es ja deutlich einfacher, aus Süden Deutschland nach Düsseldorf zu fahren. Das wird mit Sicherheit eine Herausforderung. Aber schauen wir mal, wie es funktionieren wird. Aber wenn wir auf das Spiel schauen, Niklas, ich meine, 53.000 Zuschauer passen eventuell rein. Es wird, glaube ich, ein richtig geiles Event werden.
Ja, absolut. Ich habe auch durchweg eigentlich nur Vorfreude gerade. Das ist ja auch ein Event, was erstmal einen Maßstab für so ein Turnier setzen wird. Das ist super Werbung für den DHB und es ist generell beeindruckend, was da jetzt in den letzten Tagen auf die Beine gestellt wurde. Wenn man sich schon angeguckt hat, wie das Düsseldorfer Stadion umgebaut wurde mit den Tribünen in der Mitte. Für mich auf jeden Fall ein Spiel, was hier richtig Euphorie im Land auslösen kann und hoffentlich auch wird.
Oh ja, definitiv. Das Einzige, ich glaube, die einzige große Frage ist, wie wird das sein, ob man alles sehen kann? Ich glaube, das ist zumindest so ein bisschen die größte Frage, Robin. Aber ich meine, ich glaube, das kriegt man ja trotzdem irgendwie hin. Irgendwer hat mir gesagt, die Handball sind ein bisschen größer, das sollte ja kein Problem sein.
Ja, ich glaube, dass es da noch nicht so ein großes Problem werden wird. Also wenn man in der Lanxess Arena spielt und wirklich ganz oben, sage ich mal, unterm Dach sitzt, ist man auch schon ein gutes Stück weg. Und es geht echt noch. Ich glaube, das ist kein Problem. Zusätzlich dazu sind natürlich riesige Videoleinwände auch installiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Spiel auf den Live laufen wird, aber zumindest glaube ich, dass Highlight-Aktionen drauf gezeigt werden, meine ich. Bin mir nicht zu 100% sicher. Aber was ich so gesehen habe bei einigen Spielern der Franzosen, die vor einigen Tagen schon in die Halle konnten, in die Halle, also im Stadion, nicht in die Halle, und auch bei den deutschen Spielern, also ne, bei Instagram, in den sozialen Medien hatten sie da schon einige Stories, Fotos etc. gemacht. Das hat schon verrückte Eindrücke gegeben. Also ich bin total gespannt und weiß ganz genau, dass es den ein oder anderen Gänsehautmoment geben wird.
Da bin ich mir auch ganz, ganz sicher. Das wird, glaube ich, ein riesengroßes Event werden. Ich weiß noch, ich war damals, es ist auch mal 2005 oder 2004, 2005 oder so gewesen, glaube ich, als Lemgo gegen Kiel in der Schalke Arena gespielt hat. Das weiß ich noch, das war auch ein mega cooles Event. Ich hatte das damals auf der aufgebauten Tribüne, die sie eingebaut hatten. Da hat sie ja nicht das ganze Stadion genommen in Schalke, sondern ja nur so die Hälfte, glaube ich, ungefähr. Das war schon damals riesengroß. Also da denke ich jetzt immer wieder dran, wenn ich jetzt über dieses Spiel schon nachdenke. Weil ich finde auch natürlich, klar, es ist ein Fußballstadion, es ist jetzt keine Halle, aber ich finde halt trotzdem, Niklas, ich meine, das mal noch andere Sportarten, Eishockey beispielsweise, haben sie auch schon auf der Schalke Arena gemacht oder haben auch ihr Wintergame jedes Jahr. Das ist einfach etwas, wo, glaube ich, auch der Sport dann nochmal einfach eine größere Bühne bekommt. Und zumal, ich habe mit dem Schweizer Verband gesprochen, die haben gesagt, da reisen 20 Journalisten vor denen an, die nur für dieses Spiel eigentlich kommen. Die sind mit 7 Leuten vom Schweizer Fernsehen da, weil die einfach einen Bericht darüber drehen wollen. Ich denke, das ist natürlich für die internationale Medienreichweite, glaube ich, schon sehr hilfreich für den Sport.
Ja, genau, generell. Also wie du es angesprochen hast, es ist ja eigentlich so, dass es mittlerweile viele Sportarten nutzen. Ich habe es beim Handball jetzt selbst noch nie mitbekommen, aber ich war letztes Jahr zum Beispiel beim Wintergame hier von den Kölner Haien und muss sagen, das ist für alle großartig, sei es jetzt für Spieler, die davon nur schwärmen, sei es von Fans oder auch für alle anderen. Als Event ist das eine super Sache. Und ich hoffe natürlich, dass man von überall was sehen kann. Ich habe zum Beispiel Karten oben in der Ecke. Ich hoffe, dass sie sich da irgendwas gut einfallen lassen, dass ich da auch noch viel vom Spiel mitbekommen werde.
Ja, das hoffen wir doch sehr. Dann lass uns doch mal sportlich werden. Robin, erster Gegner ist die Schweiz mit Andi Schmid, der ja seinen letzten großen Auftritt mit Sicherheit haben wird. Der hat ja schon ein letztes europäisches Spiel jetzt gehabt, weil der Greensheim-Verein ausgeschieden ist. Was können wir erwarten? Müssen wir selbstbewusst reingehen und sagen, wir hauen die weg? Oder müssen wir trotzdem vielleicht auch aufgrund von gewissen Leuten vielleicht ein bisschen Vorsicht walten lassen und es nicht so auf die leichte Schulter nehmen?
Ich glaube, dass man mit der Attitüde reingehen muss, Selbstbewusstsein, wir hauen die weg, wir setzen hier ein richtiges Statement vor dieser Rekordkulisse zum Auftakt in die EM. Aber ich glaube auch, dass die Schweiz ein echt unangenehmer Gegner wird. Also Andi Schmid will ein letztes großes Hurra und wird da richtig, richtig großartig aufzocken. Und wir wissen halt leider alle, wie großartig er aufzocken kann. So, sich einen Personal Trainer genommen für die Vorbereitung, um seinen Körper in den Modus nochmal zu versetzen. Was hat er gesagt, indem er vor 10, 15 Jahren war? Das halte ich für fast unmöglich, aber okay. Und das Problem ist, ne, viele Schweizer Spieler kennen die Bundesliga und für die Schweiz ist es natürlich ein Riesending, die Deutschen zum Auftakt in die Heim-EM zu ärgern. So, also ich glaube, das gibt denen natürlich auch nochmal eine extra Motivation. Aber ich glaube, am Ende wird sich die spielerische Klasse und vor allen Dingen dieser Teamgeist der Deutschen mit der Euphorie und dem Publikum im Rücken durchsetzen. Und das wird ein hoffentlich souveräner Auftaktsieg.
Das hoffe ich mit Sicherheit auch, aber natürlich, klar, es ist keine einfache Aufgabe, wenn du halt siehst, und hast natürlich, ne, den Andi Schmid angesprochen, Lenny Rubin, der bei den Wetzlarern auch immer stark gespielt hat, der aber jetzt wohl den Verein verlassen wird, hat Wetzlar heute bekannt gegeben. Ich kann es euch verraten, die haben im Interview gehabt, davon hat er noch nichts erzählt gehabt. Das ist schon mal vorweggenommen so ein bisschen. Manuel Zehner, Niklas auch noch mit dabei, Nikola Portner, also das sind schon auch Namen, wo die sagen, okay, hey, wir wollen die Deutschen auf jeden Fall ärgern, weil, sagen wir mal so, wenn sie die Deutschen ärgern, dann haben die gute Chancen, in die Hauptrunde einzuziehen.
Ja, absolut. Deswegen denke ich auch, dass das Spiel für beide, also sowohl für Deutschland als auch für Schweiz, schon sehr, sehr entscheidend ist. Wer da verliert, steht schon richtig unter Druck, muss dann wahrscheinlich gegen Frankreich gewinnen, wenn nur die ersten beiden weiterkommen. Da ist schon ordentlich Druck auf dem Kessel.
Oh ja, das ist definitiv ordentlich Druck drauf. Also da bin ich absolut bei dir. Ich bin wirklich gespannt, wie es werden wird. Es wird mit Sicherheit keine einfache Aufgabe. Robin, lass uns mal auf den zweiten deutschen Gegner gucken. Nordmazedonien, die vermeintlich leichteste Aufgabe, oder?
Ja, da gehe ich von aus. Also Nordmazedonien wird die Deutschen vielleicht zu Beginn ein bisschen vor Herausforderungen stellen. Aber auch da, glaube ich, wird die deutsche Mannschaft mit dieser Euphorie im Rücken mit einem hoffentlichen Auftaktsieg dann reingehen und ja ein Statement setzen. Das wird ein hoher Sieg, der funktioniert. Und dann wird sich alles meiner Meinung nach auf das Spiel gegen die Franzosen. Das ist natürlich ein absoluter Kracher, sage ich mal, zum Ende der Vorrunde, als drittes Spiel zu haben. Dieses Spiel ist ja einfach, weiß ich nicht, im Handball gerade nochmal so richtig aufgeladen einfach.
Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass Nordmazedonien eigentlich ja sein muss, wo du einfach drüber hinwegfegst. Muss man, glaube ich, so ganz ehrlich, glaube ich, einfach sein. Ich bin mal sehr gespannt, wie es gehen wird. Ja, und dann hinten raus im letzten Spiel, bevor es dann dann wieder zurück nach Köln geht, weil man fährt nach Düsseldorf, nach Berlin rüber und dann nach Köln wieder zurück. Es ist schon ein bisschen Hin- und Her-Fahrerei auf jeden Fall für die deutsche Mannschaft, die extra auch einen Bus genommen haben für die Fahrt rüber, weil sie nicht auf die Bahn vertrauen. Alle anderen Teams müssen mit der Bahn fahren, so wie es aktuell aussieht. Also das ist schon so ein bisschen, wo man sich so ein bisschen rausnimmt vielleicht. Aber trotzdem, Niklas, lass mal zu Frankreich gucken. Eigentlich wahrscheinlich so ein bisschen, also wirklich der richtige Gradmesser dahin, wo es dann eigentlich hingehen kann. Weil wenn du da verlierst, wird es schon, glaube ich, nicht einfach werden, in die Hauptrunde und dann ins Halbfinale reinzukommen.
Klar, das wird der erste richtige Gradmesser. Frankreich gehört zu den absoluten Favoriten auf den Titel, das ist klar. Gerade was sie im Rückraum aufbieten, das ist absolut überragend. Da können nicht viele Nationen dieser Welt mithalten. Sei es mit Dika Mem, sei es mit Nedim Remeli, mit Melvin Richardson oder auch mit Karabatic, der ja zum Ende seiner Karriere nochmal was Großes erreichen will. Da muss sich Deutschland schon mächtig strecken und wahrscheinlich auch viel vom Heimvorteil brauchen, um da gegen ankommen zu können.
Ja, da wird man, glaube ich, ganz, ganz viel brauchen. Also wenn ich mir den Kader angucke, da ist so viel Qualität. Natürlich, ich glaube, über allem steht Robin definitiv Karabatic in seinem letzten Auftritt vor den Olympischen Spielen, was ja so sein Ende sein wird, wo er seine Karriere ausklingen lassen wird. Aber ich denke, auch der wird nochmal motiviert sein in dem Land, wo er auch jahrelang ja auch gespielt hat in Kiel, wo er auch den einen oder anderen, vielleicht auch noch von alten Bekannten mit Nick, ne, mit Alfred Gislason natürlich auch mit dabei hat. Also ich glaube, der wird nochmal richtig, richtig motiviert sein, seine Truppe möglichst nochmal ja, zu einem EM-Titel zu führen.
Ich bin aber gespannt, wie sehr da alle mitziehen, weil er ist ja, obwohl er Karabatic ist, eben auch schon in die Jahre gekommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere im französischen Team, ja, nicht ganz so überzeugt mehr von seinen Qualitäten ist und da vielleicht lieber jemand anderen gesehen hätte. Für mich eine spannende Frage, wie sich das im Laufe des Turniers entwickelt, gerade wenn es vielleicht auch mal einen Rückschlag geben sollte.
Ja, da gehe ich voll mit. Ich bin gespannt, wie viele Spielanteile er bekommen wird und wie die französische Mannschaft das aufnimmt, wenn er auf einmal 15 Minuten pro Spiel bekommt. Weil 15, 20 Minuten pro Spiel ist zu viel. Also das funktioniert nicht. Da ist viel mehr Qualität im linken Rückraum bei den Franzosen als Alternative. Und weiß ich nicht, ob man da sich dann so einen Gefallen mit tut. Das muss man mal beobachten. Nichtsdestotrotz, selbst wenn Karabatic 15 Minuten spielt, ist die Mannschaft immer noch so stark einfach, weil ich finde, die haben da auch noch echt nochmal einen Schritt gemacht so und sind einfach so krass abgezockt auch. So ein Kenny Mahé, Remy Lee, Dika Mem ist auch jetzt einfach so ein gestandener Weltklasse-Spieler geworden in den letzten Jahren und hat da sämtliche, ja, Fehler, nenne ich mal, die er als junger Spieler vielleicht manchmal noch gemacht hat, ein bisschen übereifrig, vielleicht nicht das Auge für die Mitspieler, also das hat er inzwischen meiner Meinung nach abgelehnt. Und Frankreich gehört für mich neben Dänemark zum absoluten Top-Favoriten.
Ja, definitiv, da würde ich gar nicht groß widersprechen wollen. Und ich glaube, die größte Frage, und da bin ich so ein bisschen gespannt drauf, wie es im französischen Tor aussehen wird. Ne? Vincent Gérard ist ja nicht mit dabei, ist nicht nur mit, ist trainiert zwar mit der Mannschaft mit, um wieder reinzukommen, so ein bisschen. Hat ja sich auch von ein bisschen drastisch gegen die Kieler geäußert, der würde auch nicht mehr für die spielen. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen diese größte Frage, Niklas, weil wir einfach schon auch in den vergangenen Jahren immer gefragt haben, okay, wer nimmt halt diese Rolle halt ein? Da gab es mal gute Leistungen, mal nicht so gute. Was können wir erwarten? Wer wird Nummer 1? Ist es Bellasien, der in Kiel wirklich abgeliefert hat?
Ja, ich würde schon sagen, Bellasien hat da die Nase vorne. Ich sehe es aber auch gar nicht so, so kritisch wie andere. Also er hat ja auch schon in Kiel gezeigt, dass er extrem starke Leistungen bringen kann. Und ich glaube, dass das ja auch die konstant über ein Turnier abrufen kann. Wenn das die Problemposition einer Mannschaft ist, dann ist das aus meiner Sicht schon ein extrem gutes Zeichen, muss ich sagen. Also das Problem hätte ich in Deutschland gerne, um das zu sagen.
Ja, zumal auch die deutschen Torhüter, also jetzt mal Andi Wolf hat ja echt gut gespielt im zweiten Spiel, aber David Spiel ist ja überhaupt noch nicht reingekommen, jetzt bei dem aktuellen Nationalmannschaftsfenster. Also das wird mit Sicherheit auch noch spannend zu beobachten sein, inwieweit dann auch Andi Wolf wirklich auch voll in die Topform kommt. Denn wie gesagt, erstes Spiel Portugal, da war echt nicht viel, hat echt nicht viel gehalten, ab und an mal so ein bisschen, aber nicht in dem Maß, wie wir es normalerweise von ihm kennen. Und dann im zweiten Portugal-Spiel war es schon ein bisschen besser. Auch da auf und ab insgesamt, da braucht er noch David später auf jeden Fall, der mit dabei sein muss, aber bin ich aktuell noch nicht ganz so positiv gestimmt, wie ich es vorher gewesen bin, aber ich denke, dass wenn man mal so ein Auftaktspiel gewinnt und jeder mal so ein bisschen so ein Flow reinkommt, so ein Selbstvertrauen entwickelt, ich glaube, dann kann das auch der Torhüter-Position definitiv da einen Schub geben und das wird dann, glaube ich, sehr, sehr spannend dann zu beobachten werden. Dann würde ich hier einen kurzen Cut machen, komme dann gleich zurück und schaue natürlich auf die anderen Gruppen noch voraus, denn auch da ist die deutsche Gruppe nicht die einzige, die relevant ist, denn wir haben noch zwei Gruppen natürlich, wo dann die Mannschaften aus der Hauptrunde dazukommen werden und natürlich auch noch ein paar weitere Teams, deswegen bleibt dann hier bei Anruf Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, dann sind wir zurück und wollen natürlich weiter auf die Gruppen schauen und natürlich uns auch mit den möglichen deutschen Hauptrundengegner beschäftigen, denn es ist ja so, dass es wieder die Hauptrunde gibt und jeweils die ersten, oder die beiden Besten der Gruppe kommen in die nächste Gruppe, in die Hauptrundengruppenphase und da ist es so, dass Gruppe B und Gruppe C dazukommen. Robin, wenn wir mal gucken, Gruppe B, Spanien, Österreich, Kroatien, Rumänien. Also die Rumänen haben jetzt im Yellow Cup gegen die Schweiz überhaupt nicht gefallen. Die haben richtig auf den Sack gekommen. Kann man schon mal gleich ganz gut zusammenfassen. Dürfte eigentlich Spanien-Kroatien werden jetzt im Normalfall, oder?
Wenn wir so draufschauen, rein historisch gesehen über die letzten 15, 20 Jahre müssten Spanien und Kroatien werden. Die Spanier werden es auch werden. Kroatien ist meiner Meinung nach eine Wundertüte. Da hat einfach immer dieser Generationenwechsel noch nicht so ganz funktioniert und es kommt auch einfach nicht so krass viel Qualität nach, wie mal da war oder wie vor, sag ich mal, 4, 5 Jahren vielleicht noch da war. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht eine Überraschung gibt, die Österreicher vielleicht mit vielen Fans im Rücken, die den kurzen Weg, sag ich mal, antreten, dass die Österreicher es da schaffen könnten, den Kroaten so ein kleines Bein zu stellen. Rumänien ist für mich abgeschlagen.
Ja, ich denke, da glaube ich mal, glaube ich, nicht groß zu reden. Aber ja, also ich finde es wirklich so, die Österreicher haben so ein paar spannende Namen. Natürlich Sebastian Frimmel, der in Szeged überragend abliefert. Billig wird mit Sicherheit viel, viel Spielzeit bekommen, wie auch Hutecek. Ich glaube, die zwei werden mit Sicherheit auch so ein bisschen so diese Go-To-Guys im Angriff auf jeden Fall sein, die dann auch möglichst die Entscheidung treffen sollen. Robert Weber, bekannter Name mit dabei. Also das wird mit Sicherheit sehr spannend zu beobachten sein, wie sie es da hinbekommen. Und ja, wie gesagt, Kroatien ist im Umbruch, Torhüter-Position mit Sicherheit ein bisschen ein Fragezeichen mit dabei. Wahrscheinlich wird es Ivic machen, aber so überragend fand ich ihn es auch noch nicht. Also Niklas, das könnte dann ja das spannende Duell zwischen den beiden werden. Es ist ja dann vergleichsweise mittig gesehen, 14. Januar, 20.30 Uhr zwischen den beiden Teams. Da geht es dann um die Wurst, wie es so schön heißt.
Genau, ich denke auch, dass Spanien da relativ locker durchmarschieren wird. Haben sie auch in den letzten Jahren gezeigt. Ich glaube, sie waren seit 2012 jedes Mal im Halbfinale, sind da unheimlich konstant. Und für Österreich, schätze ich mal, ist sogar eine recht dankbare Gruppe. Mit Kroatien und Rumänien auf jeden Fall zwei Teams, die sie schlagen können. Und für sie wird es ja auch ein kleines Heimturnier sein. In Deutschland mit vielen Fans, mit vielen Jungs, die in der HBL sowieso spielen, die sehr motiviert sein würden. Deswegen traue ich denen auf jeden Fall Platz 2 zu, keine Frage.
Ich denke auch mit hier, die Kroaten werden natürlich auch viele dahin kommen. So kennen wir sie ja auch, die kroatischen Fans. Natürlich nicht nur aus Kroatien, sondern natürlich gibt es auch viele Menschen mit kroatischen Wurzeln, die in Deutschland wohnen, werden es mit Sicherheit auch zu einem Hexenkessel machen werden. Und ich glaube, richtig, richtig heiß wird es auch in München werden, wenn ich auf Gruppe C schaue. Island, Ungarn, Serbien, Montenegro. Also ich glaube, Robin, da wird das Dach, wenn da Serbien oder Montenegro beispielsweise spielt, also wenn dann die Teams aus Osteuropa gegeneinander spielen, ich glaube, das kann da schon zu einer echt heißen Stimmung werden, zumal, glaube ich, fast alle Tickets auch schon vergriffen sind.
Ja, also bei den Serben und den Montenegrinern kann ich mir vorstellen, dass da einige Zuschauer gehen München pilgern werden und sich das nicht nehmen lassen werden. Und die Stimmung sowieso ist, glaube ich, bei diesen Teams, du hast ja auch gerade bei Kroatien schon angesprochen, die sind ja einfach so verrückt, so sportverrückt, sind sportbegeistert. Das ist ja einfach großartig zu sehen. Ich bin gespannt, wie viele Isländer den Weg in München machen werden. Das war ja für mich, waren ja die isländischen Fans so ein absolutes Highlight bei der letzten WM oder bei der letzten EM? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war da ja auch ein Riesentross einfach da. Auch total sportbegeistert. Ne? Also super Kombination. Und dann kommt für mich noch dazu, dass das eine der spannendsten und ausgeglichensten Gruppen ist, wo gefühlt jeder jeden schlagen kann, mit einem leichten Vorteil meiner Meinung nach für die Isländer. Aber die Ungarn sind auch eine Wundertüte. Serbien und Montenegro kommen über den Kampf, haben aber auch ausreichend Qualität, um die Ungarn und die Isländer zu ärgern.
Ich wollte es gerade sagen, sportlich ist das eine brutal spannende Gruppe. Also ich denke, die werden sich wahrscheinlich ziemlich verausgaben in diesen drei Duellen jeweils, dass wenn die dann in die Hauptrunde reinkommen, dann bin ich mal sehr gespannt, wie das mit den Kräften aussieht. Weil so gut Island offensiv auch ist, das wird für die eine riesen Herausforderung, gegen solche Bullen dann teilweise zu spielen, die über Kampf kommen, die sich wirklich durchfighten werden. Niklas, das kann für die Isländer, ist das eine verdammt gefährliche Gruppe, wie ich finde. Weil wie gesagt, die haben viel Qualität, die Isländer, aber defensiv, hat auch Sigurdsson gesagt, sehen sie noch nicht die Weltklasse. Und das kann dann halt gegen solche Kampfteams eine riesen Herausforderung werden.
Absolut, kann eine riesen Herausforderung werden. Aber ich glaube, dass sie der absolut gewachsen sind. Für mich ist Island sogar ein sehr, sehr heißer Tipp aufs Halbfinale. Sie haben, sage ich jetzt hier offen, für mich wird Island ins Halbfinale einziehen. Gerade mit der Offensive um Magnusson und Kristjansson, die auch in Magdeburg schon gezeigt haben, dass man auch mit einer kleinen Mannschaft kampfstarke Teams besiegen kann. Auch nicht nur hin und wieder mal, sondern jetzt über einen konstanten Zeitraum. Deswegen glaube ich, dass sich Island auch in dieser kampfstarken Gruppe durchsetzen wird. Und mich freut es für jeden, der ein Ticket für München hat, weil nicht nur sportlich, auch fantechnisch wird das, glaube ich, ein absolutes Highlight bei jedem einzelnen Spiel. Da wird in der Halle richtig was los sein.
Das Gute ist, ich werde vor Ort sein und darüber berichten. Also ich freue mich schon mega auf die Stimmung. Also das wird, glaube ich, richtig, richtig genial werden, wenn dort die beiden Teams aufeinandertreffen. Dann lasst uns mal in die untere Gruppenhälfte reintreten und uns mit den Teams dort beschäftigen. Gruppe D, wenn wir uns das anschauen, Norwegen, Slowenien, Polen, Färöerinseln. Und ich denke, glaube ich, Robin, wir alle sind richtig heiß auf Färöer, denn Skipper Gotu, Olli Mittun, das glaube ich schon, die werden, glaube ich, schon echt überraschen können.
Ja, für mich ist Skipper Gotu der spektakulärste Handballer, den es 2024 bei dieser Europameisterschaft geben wird, was den Spielstil angeht. Ne? Also der ist noch mal eine Nummer verrückter und selbstbewusster als Juri Knorr, was zum Beispiel Kreisanspiele angeht, was zum Beispiel Würfe aus Situationen angeht, wo kein Mensch mit rechnet. Er ist diese unglaubliche Schnelligkeit, einen starken Wackler, richtig Bock drauf. Also mega, mega, mega cool. Und neben der Gruppe C für mich hier Gruppe D auch die Gruppe, die für mich sportlich gesehen am zweitinteressantesten ist und am zweitoffensten, nenne ich mal, was den Ausgang angeht.
Ja, da können wir auf jeden Fall drüber reden, denn Polen, Slowenien sind mit Sicherheit zwei Teams, die man nicht unterschätzen sollte, Niklas, und Norwegen, so gut sie auch jetzt unentschieden geholt haben gegen Dänemark jetzt in der Vorbereitung, wir kennen sie halt auch Team, das halt auch gerne mal ein bisschen wackelt, wo sie halt nicht die überragende Form halt zeigen, wie wir sie normalerweise von den Einzelspielern halt erwarten würden. Also das kann vielleicht zu einer Stolperfalle für den vermeintlichen Favoriten dieser Gruppe werden.
Genau, und zwar dreimal. Also ich sehe es ähnlich, dass da kein Sieg so wirklich sicher ist in der Gruppe. Sei es jetzt gegen Polen, sei es jetzt gegen Färöer oder sei es gegen Slowenien. Das sind alles Mannschaften, die gefährliche Leute in ihren Reihen haben, die bei einer guten Tagesform da viel reißen können. Ich bin extrem gespannt. Natürlich auch vor allem auf die Färöer. Das wird auch mein absolutes Highlight werden. Ich habe jetzt gelesen, dass 5.000 bis 7.000 Färöer mitkommen sollen. Das ist natürlich völliger
Wahnsinn. Die halbe Insel also.
Wenn man bedenkt, dass da nur 50.000 wohnen, also da wohnen wahrscheinlich weniger als bei als in Düsseldorf beim Eröffnungsspiel sind, da wird erstmal tote Hose sein auf der Insel.
Ja, vermutlich. Dann wird jetzt erstmal alles stillliegen in den nächsten, vielleicht 7 Tagen. Mal gucken, wie weit sie es schaffen können. Und wenn die das natürlich in die Hauptrunde schaffen, ey, ich glaube, da kommen nochmal 5.000 nochmal rüber von der Insel, um irgendwie Tickets zu holen, weil das wäre ja Riesenüberraschung. Wie gesagt, ein sehr, sehr junger Kader, gerade im Rückraum extrem jung unterwegs. Also da sind kaum Spieler, die da älter als 24 sind. Das wird richtig, richtig spannend, diese Mannschaft zu sehen. Lass uns dann weiterschauen. Gruppe E. Mit Sicherheit auch eine sehr interessante Gruppe. Schweden, Niederlande, Bosnien-Herzegowina und Georgien. Eigentlich, wenn man sich das so anschaut, Robin, Schweden, Niederlande der klare Favorit, auch wenn natürlich Kai Smits fehlen wird. An der Stelle mal gute Besserung, hat wohl Herzprobleme. Wünschen wir natürlich keinem Spieler, aber ich sehe Bosnien und Georgien einfach nicht diese beiden Mannschaften schlagen.
In der Gruppe E, da hat die Niederlande dann doch noch genug Qualität, sage ich mal, um sich gegen Bosnien-Herzegowina und Georgien durchzusetzen. Ich bin gespannt, was die Niederländer reißen können. Ich wünsche ihnen definitiv die Hauptrunde, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie dann auch
in Hamburg spielen, oder?
Genau, in Hamburg spielen mit den Fans im Rücken, weil es herrscht ja einfach eine krasse Begeisterung gerade für den Handball bei den Niederländern. Und die freuen sich riesig darauf. Denk mal zum Beispiel zurück an unsere Folge, unsere Aufnahme, wo wir mit Bobby Schagen gesprochen haben. Nach der Weltmeisterschaft haben wir mit ihm gesprochen. Und da hat er gesagt, das ganze Team ist einfach schon brutal heiß. WM ist abgehakt. Wir freuen uns so krass auf die Europameisterschaft, weil wir einfach schon gefühlt wissen von 10, 15, 20.000 Leuten gefühlt, die rüberkommen wollen, um dieses Spektakel zu sehen und diese. Man muss es sagen, das ist eine goldene Handballgeneration bei den niederländischen Herren gerade. Die haben noch gefühlt nie so eine Qualität gehabt. Und die Leute feiern das und ja, freut mich für sie total.
Da muss man ja auch irgendwie sagen, dass es auch ein sportartübergreifendes Phänomen ist. Man kann ja schon sagen, dass wo Niederländer sind, ist einfach gute Laune angesagt. Sei es auf den Rängen, sei es jetzt innerhalb der Mannschaft. Da ist gerade bei großen Turnieren eigentlich immer Party, Party, Party. Deswegen, ja. Absolut gutes Team.
Ja, zumal auch mit Mannheim ist ja auch relativ nah, also es ist jetzt nicht so super weit weg. Klar, natürlich würde ich mit Sicherheit freuen, wenn sie in Köln spielen würden, weil es natürlich noch ein bisschen noch näher ist, da kann man mal schnell mal eben drüber fahren, aber mit Sicherheit auch Mannheim ist mit Sicherheit deutlich näher als beispielsweise Berlin und das wird mit Sicherheit spannend zu beobachten, wie viele dorthin kommen. Kommen wir zu Gruppe F. Auch da würde ich jetzt mal sagen, gibt eigentlich zwei favorisierte Teams, Dänemark, Portugal und dahinter Tschechien, Griechenland, die so ein bisschen drum kämpfen werden, die zu ärgern. Robin, auch da ja, glaube ich, dass es die Favoriten machen werden.
Ja, wir brauchen nicht darüber reden, dass Dänemark sich da sehr souverän durchsetzen wird. Also aber auf dem Weg zum Titel, der geht nur über Dänemark, meiner Meinung nach, wie die letzten 10 Jahre. Portugal hat sich gegen Deutschland meiner Meinung nach stark präsentiert. Wir haben es gerade nicht angesprochen, aber nochmal ganz kurz einmal. Der Mittelmann der Portugiesen ist einfach ein unglaublich krasser Handballer mit einem Wurfrepertoire. Der hat Unterarmwürfe, Schlagwürfe, Anspiele an den Kreis. Also irre, irre komplett einfach. Wirklich stark auch.
Ja, Kostja wirklich überragend, ja.
Ja, zwei junge, so dieses junge Brüderpaar noch mit dabei. Ein Halbrechter, der gerade mal, glaube ich, 19 oder 20 ist, also den Portugiesen, da kommt ja auch noch was nach. Ne? Die sind ja irgendwie vor 4, 5 Jahren, sage ich mal, auf der Bildfläche aufgetaucht, waren dann so ein bisschen gehypt worden und den Erwartungen hinterhergerannt irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, die gute Jugendarbeit setzen die fort. Und dementsprechend glaube ich auch, dass Dänemark und Portugal das machen werden. Wobei, ja, Tschechien auch gefährlich werden kann.
Ja, also sollte man mit Sicherheit nicht außer Acht lassen, wann war es 2020 oder 2021, glaube ich, wo sie auch überraschend weitergekommen sind, meine ich, also wo sie auch überraschend in die Hauptrunde eingezogen sind. Also klar, man sollte es nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber ich denke eigentlich im Normalfall sollten es halt die Dänen und die Portugiesen machen und zumal mit sich auch die Dänen, Niklas, enorm motiviert sind. Ich habe gerade mal nachgeschaut, der letzte EM-Titel dieser wirklich goldenen Generation ist 2012.
Genau, das habe ich auch eben noch bei der Vorbereitung gelesen. Hat mich auch extrem gewundert, gerade als dreimaliger Weltmeister, als Olympiasieger, ist es schon eine extrem lange Durststrecke. Und für viele Spieler, wird es ja auch wahrscheinlich der Titel sein, der dann in der Vitrine noch fehlt. Wahrscheinlich jetzt für Hans Lindberg nicht.
Nee.
Das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Aber trotzdem für die ganzen Jungen wird es ja dann schon der Ansporn sein, dass ihnen das noch fehlt in der Karriere. Und da wird die Motivation definitiv hoch sein. Ich glaube auch nicht, dass die in der Gruppe schon richtig gefordert sein werden. Spannend wird es dann natürlich in der Hauptrunde, wenn es wahrscheinlich gegen Schweden, wahrscheinlich gegen Norwegen geht und dann einer der drei Großen auf jeden Fall rausfliegt, nicht ins Halbfinale kommt. Aber bis dahin, ja, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird es wahrscheinlich ein recht lockerer Aufgelopp für sie.
Ja, zumal sie sich auch gut reingrufen können. Ne? Fängst an gegen Griechenland, dann Tschechien und dann hast du das abschließende Spiel gegen Portugal. Also das ist ja nochmal, wo du sagst, okay, da kannst du noch ein bisschen ausprobieren und dann hast du dann am Abschluss dann wirklich dann, ab dann gilt es dann halt, ab dem letzten Gruppenspiel, weil dann wirklich dann auch darum geht, Punkte mitzunehmen in die Hauptrunde. Und das, ja, also wenn ich schon sehe, was allein der 1B-Kader reißen könnte bei einer EM, der wahrscheinlich auch um den Titel mitspielen würde, wenn die den melden würden. Das ist einfach, das ist so eine brutale Qualität, das muss man einfach sagen. Deswegen, wo wir jetzt alle Gruppen besprochen haben, kommen wir jetzt zum Zeitpunkt des Tipps. Ich hätte gerne eure vier Halbfinalmannschaften und den späteren Europameister, bitte.
Gehen wir von Platz 4 auf 1 hoch, oder?
Können wir gerne machen.
Für ein bisschen also, Spannung hier.
Ja, können wir gerne anfangen. Also ich fange gerne an mit meinem Platz 4. Und ich glaube, dieses Jahr Vierter werden die Spanier. Ich denke, dass sie sich in der Hauptrunde durchsetzen können, aber es nicht ganz schaffen werden, diesen nächsten Schritt zu machen. Ich finde da auch, Corrales wird mit Sicherheit fehlen im Tor, denke ich, so ein bisschen hinter Pérez de Vargas. Deswegen wird für mich Spanien Vierter.
Dann mache ich mal weiter. Ich sage, Schweden wird entthront und diesmal nur Vierter.
Robin.
Ich sage, Frankreich wird Vierter.
Ja, für mich wird das Ritter Schweden. Ich denke auch nicht, dass sie ins Finale schaffen werden, aber ich denke schon, dass es zumindest zu einer Medaille reichen wird am Ende.
Dritter, ja, wie realistisch es ist, wird man sehen, aber ich möchte, dass es Deutschland ins Halbfinale schafft. Ich, ja, bei aller Liebe, einen Finaleinzug kann ich mir nicht vorstellen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Trotzdem sage ich als Fan, Deutschland wird wenigstens Dritter und hier sind alle glücklich im Land über diesen riesigen Erfolg.
Ich sage auch, Schweden wird Dritter. Warum? Ja, ich bin noch optimistischer, sage ich mal so. Schweden wird Dritter, ja.
Ja, das Problem ist, glaube ich, einfach, dass es halt für sie total schwer wird, weil du wahrscheinlich gegen den ersten anderen Hauptrundengruppe spielen musst. Das kann natürlich schon eine Herausforderung werden. Und wenn wir jetzt ins Finale reingehen, ich muss einfach sagen, ich so gerne ich auch gegen Frankreich tippen würde, ich kann es einfach nicht. Für mich werden sie Zweiter dieses Jahr.
Ich will mich bei meinem Debüt hier direkt mal weit aus dem Fenster legen. Nicht mit den üblichen gehen. Ich sage Island für Zweiter.
Ich
sage Island für Zweiter.
Das ist schon eine Ansage, Robin.
Frankreich wird Vierter und Schweden wird nur Dritter, weil Deutschland gegen sie ins Finale einziehen wird.
Oh, okay, haben wir den Finaleinzug.
Deutschland wird Zweiter.
Ja, gut, ich mache einen langweiligen Tipp als Europameister für Dänemark. Also ich sehe halt einfach nicht, dass die ihre Mannschaft irgendjemand schlagen kann. Es tut mir einfach leid. Also da müssen die wirklich einen richtig, richtig schrabenschwarzen Tag haben. Aber ich glaube, die Motivation ist einfach so riesengroß, dass sie endlich diesen Titel holen, weil die so hinterherlaufen. Wir erinnern uns 2020, wo sie nach vorne ausgeschieden sind. Letztes Jahr nur Sechster geworden. Die wollen diesen Titel unbedingt und ich glaube, da regen die alles drauf aus.
Da fällt mir leider auch nichts Kreativeres ein. Ich sage auch, Schweden wird's. Dänemark wird's. Quatsch.
Kann mich euch beiden leider nur
ja,
ich hätte auch sonst wäre es ein Sensationstipp auch geworden. Also, nein, ja, ich glaube auch, es werden die Dänen und da werden wir dann, also, ja, da wird der Unterschied so groß sein. Also, das Finale wird Deutschland leider verlieren dann.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht an Halbfinaleinzug. Ich tue mich da einfach noch mit zu schwer. Ich sehe da einfach noch zu viele Schwachstellen. Lass mich gerne überraschen, gerne positiv überraschen, auf jeden Fall. Aber ich sehe es aktuell einfach noch nicht. Vielleicht wird es mit der Euphorie dann ein bisschen einfacher, dann wird es ein bisschen besser funktionieren. Aber ich habe da noch ein paar Zweifel zu viel, um sie jetzt schon ins Halbfinale einzutippen. Aber wenn wir vielleicht nochmal über Überraschungen sprechen. Ich meine, Niklas, du hast gesagt, die Isländer wird mit Sicherheit eine Riesenüberraschung sein. Aber ich glaube, wir reden jedes Jahr davon, dass Island so überragend sein wird. Ich glaube, sie werden es wieder nicht schaffen. Sie werden wieder irgendwie eine enttäuschende, wo wir uns am Ende hinstellen und sagen, ja, es war halt wieder ganz okay, aber es war halt nicht diesen Schritt, den wir von Island erwarten. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Aaron Palmason hat selbst gesagt, jetzt letztens im schwedischen oder im isländischen Fernsehen habe ich gesehen, dass er selbst nicht so ganz zufrieden mit seinen Leistungen bei den letzten Turnieren gewesen ist. Und natürlich auch von ihm hängt es mit Sicherheit mit ab. Klar, weil wir auch nicht erwarten, dass Gisli Kristjánsson jetzt überragend performen wird, beispielsweise bei den Isländern. Wie gesagt, ich tue mir immer ein bisschen schwer mit den Isländern, weil, wie gesagt, offensiv sind die überragend, aber vielleicht defensiv fehlt es einfach auch da ein bisschen an Körpermasse, an Körpergröße, um da wirklich dann auch mit so, ja, großen Gegnern sich anlegen zu können.
Ja, wie gesagt, ich tippe gerne mal was Verrücktes, was mir dann im Nachhinein auf die Füße fällt. Stehe ich auch zu. Trotzdem glaube ich an die. Ich glaube, sie haben jetzt auch eine sehr überzeugende Quali gespielt. Es waren, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, eins von nur drei Teams, das völlig ohne Verlustpunkte durchgegangen ist.
Kann gut sein, ja.
Die haben extrem starke Leute, die dieses, ja, international auf Club-Ebene jetzt über Jahre gezeigt haben. Und deswegen glaube ich, dass, wenn es gut läuft, dass, wenn sie gut reinfinden, über diese Gruppe überstehen, dass sie das auch auf die Nationalmannschaft übertragen können. Dann mit den Fans noch im Rücken, das ist ja auch eine Möglichkeit, Island zu repräsentieren. So viele gibt es ja für sie wahrscheinlich jetzt nicht im Vergleich zu anderen Ländern. Und deswegen, ich glaube an die Jungs. Und ich glaube auch an Deutschland, will ich noch kurz hinzufügen. Klar, ich bin skeptisch, genau wie du es eben erzählt hast. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass es vor der EM 2016 und vor der WM 2007 genauso war. Da hat Deutschland auch niemand im Favoritenkreis geredet. Die Mannschaft war, wie alle meinten, nicht ansatzweise Weltklasse. Und am Ende haben sie es trotzdem übers Kollektiv geregelt und den Titel geholt. Deswegen besteht da für mich immer eine kleine Resthoffnung, dass da doch noch was Großes entstehen könnte.
Robin, hast du vielleicht abschließend noch eine positive oder negative Überraschung, die du uns präsentieren möchtest oder wo du vielleicht dran glaubst, keine Ahnung.
Naja, für mich wird die positive Überraschung sein, dass Deutschland Zweiter
wird. Ja, klar.
Das ist für mich eine definitive positive Überraschung und zeigt auf den richtigen Weg, nämlich Ziel WM-Sieg 2027 im eigenen Land. Das ist ja das große Bild, was ich im Kopf habe, muss ich sagen. Aber kurz dazu Niklas noch, also den Tipp mit den Isländern kann ich komplett nachvollziehen. Ne? Ich finde, wenn alle Rückraumspieler einen absoluten Sahnetag erwischen, ist es der beste Rückraum der Welt. Ja. Wenn du dir Vereinshandball anschaust, also was individuelle Klasse angeht. Magnusson, Christiansson, Palmason, dieses Zusammenspiel, das ist absolut irre, meiner Meinung nach. Also der Tipp ist, ja, ich kann ihn komplett nachvollziehen und es ist einfach eine krass sympathische Nation. Das kommt ja auch noch dazu. Also daher kann ich das komplett nachvollziehen. Was wird die positive Überraschung werden? Ja, für mich Deutschland. Für mich wird Deutschland die positive Überraschung und an sich auch die Atmosphäre in den Hallen, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, es wird einfach, wir zeigen, dass eine WM in einem Land, eine EM in einem einzigen Land auch mal wieder funktionieren kann. Und da wird das Dach wegfliegen, spätestens zur Hauptrunde in Köln. Ne, da bin ich natürlich wieder total happy, dass ich da dann wieder vor Ort bin, weil für mich ist die Lanxess Arena gefühlt eine der besten Handballhallen, die es gibt. Also die Stimmung dort ist einfach so großartig und da freue ich mich riesig drauf.
Ja, das wird richtig geil werden. Also Lanxess Arena mit den deutschen Fans, das wird, glaube ich, ein richtig, richtig, richtiges Spektakel werden. Es ist ja schon immer so, auch wenn nicht mal deutsche Mannschaft dabei ist beim Final Four. Und das ist einfach, also diese Halle ist wirklich eigentlich wie gemacht für den Handball. Ich weiß auch nicht warum, aber sie ist einfach genau dafür aufgebaut worden, gefühlt. Das muss man einfach so sagen. Ja, und wir sind mal sehr, sehr gespannt, wie das sich ausgehen wird. Wir werden natürlich dann genau darauf schauen, mit Sicherheit dann auch euch live Stimmen bringen, denn wie gesagt, Robin ist in Köln. Wir werden beide in Düsseldorf sein und dann werde ich natürlich auch noch über die Hauptrunde oder die Vorrunde natürlich noch die Gruppe C und die Gruppe F begleiten für Handball World, damit sie noch ein paar Stimmen liefern und dann schauen wir mal, was die deutsche Mannschaft zeigen wird. Wir sind jetzt am Ende, wir drei machen jetzt eine kurze Pause, kommen aber nochmal zurück, denn wir haben nämlich noch Lenny Rubin im Interview, ich habe es schon angekündigt gehabt und da können wir mal natürlich auch seinen Einblick hören und was sie sich vorgenommen haben, um die deutsche Mannschaft oder vielleicht auch die französische Mannschaft zu ärgern. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Ja, nachdem wir uns jetzt ausführlich mit der EM beschäftigt haben, wollen wir einen Spieler zu Wort kommen lassen und begrüßen dazu einen der deutschen EM-Gegner in der Vorrunde von der Schweiz, Lenny Rubin. Hallo Lenny.
Hallo, schönen guten Abend.
Ja, Servus, dass du dir so kurz vor der EM die Zeit genommen hast, um mit uns ein bisschen vorauszuschauen auf dieses besondere Event natürlich für dich. Du spielst schon seit Jahren in Deutschland, darfst jetzt nicht ganz in der Heimat zu einem großen Turnier fahren, aber was bedeutet dir die EM in einem Land, wo du ja schon seit Jahren spielst?
Ja, also ich muss schon sagen, bedeutet mir natürlich schon sehr viel. Also es ist natürlich, glaube ich, gerade für mich, ich spiele jetzt schon seit 6 Jahren dann in Deutschland, es ist natürlich auch ein Riesen-Highlight. Es ist ja quasi auch die zweite Heimat geworden. Also es ist für mich dann auch fast wie ein Heimspiel, muss ich schon ein bisschen sagen. Natürlich wird es hauptsächlich deutsche Fans haben, die für Deutschland oder die Deutschland unterstützen werden, aber es ist natürlich ein Riesen-Event hier in Deutschland, in dem Handballland sowieso. Und ich freue mich einfach riesig, hier die Europameisterschaft spielen zu dürfen. Ja.
Das große Highlight natürlich dürfte mit Sicherheit wahrscheinlich das Eröffnungsspiel sein gegen Deutschland in der Düsseldorfer Fußballarena vor 53.000 Zuschauern, wenn alle Tickets verkauft werden. Wie groß ist die Vorfreude und was erwartest du da? Also wie will man damit klarkommen? Weil das ist ja nicht etwas, was man alltäglich irgendwie erlebt.
Ja, definitiv. Also es wird natürlich, also man kann sich darauf eigentlich gar nicht vorbereiten, wirklich. Man hat keine Chance, sich da irgendwie anständig vorzubereiten, weil es einfach was ist, was man überhaupt nicht kennt. Also ich meine, in der Bundesliga spielen wir auch mal vor 10.000 Leuten. Aber das ja dann mit 53.000 in einem Fußballstadion vor allem, das wird schon, ja, das wird schon ganz was Spezielles werden, denke ich, hundertprozentig. Dass das Ding dann auch komplett voll ist, das ist natürlich ja einfach mega. Und es wird einfach ein riesiges Spiel, worauf wir uns, glaube ich, schon alle jetzt seit Wochen und Monaten freuen. Und man probiert das natürlich alles so ein bisschen aufzusaugen, dann auch auf dem Spielfeld. Aber ich glaube, es gibt nicht viele Spieler, die danach auch sagen können, dass sie das jemals erleben durften, in ihrer Karriere so bei einem Spiel spielen zu dürfen. Ja,
ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil, wie gesagt, sind ja auch 50.000 Zuschauer. Das kann ja Motivation und auch Druck gleichzeitig sein, weil du hast angesprochen, ein Großteil wird wahrscheinlich gegen euch sein, weil ihr gegen Deutschland spielt. Versuchst du das dann während des Spiels auszublenden oder auch trotzdem so ein bisschen auch zu genießen, weil natürlich, klar, man ist natürlich schon im Fokus drin, aber so ein Publikum wird man wahrscheinlich ja nicht nochmal in seiner Karriere unbedingt erleben.
Ja, ich bin halt einfach mal gespannt, wie die Stimmung so wird in so einem großen Fußballstadion, weil wir sind uns ja eigentlich gewohnt, aus den Arenas, die halt eher kleine sind, sage ich jetzt mal, oder wo halt die Stimmung auch so ein bisschen beieinander bleibt, das ist natürlich schon was anderes. Deswegen hoffe ich einfach, dass es trotzdem eine riesen Stimmung wird da drin und klar probiert man es dann auch während dem Spiel so ein bisschen aufzusaugen, aber wir Spieler sind natürlich schon sehr fokussiert im Spiel und dann blendest du das eigentlich quasi, was drumherum läuft, so ein bisschen aus. Aber es wird man sicherlich dann auch das Spiel im Nachhinein hoffentlich noch ein paar Mal sich anschauen können und dann kann man es nochmal mehr genießen, denke ich dann schon, ja.
Wenn wir jetzt mal drauf schauen, ihr seid in der deutschen Gruppe mit dabei, mit auch Frankreich und Nordmazedonien. Ja, was rechnet ihr euch aus? Ist das auch Hauptrouteneinzug wahrscheinlich das erklärte Ziel, auch wenn es keine einfache Aufgabe sein wird, oder?
Ja, also ich denke, wir sind mittlerweile so weit, dass wir das auch wirklich sagen können, dass wir nicht hier einfach sind, um drei gute Spiele zu machen, sondern wir wollen auch wirklich gerade auch Frankreich und Deutschland einfach auch ärgern. Und wir rechnen uns hier schon Chancen aus, muss ich sagen, weil ich finde, wir haben wirklich mittlerweile auf jeder Position richtig gute Spieler, die jetzt auch schon länger in der Bundesliga spielen oder auch in der Bundesliga spielen. Und deswegen denke ich schon, dass wir uns überhaupt nicht verstecken müssen. Und wir wissen natürlich auch, dass die Deutschen gerade im Eröffnungsspiel auch sehr, sehr, sehr viel Druck haben oder über das ganze Turnier. Und deswegen haben wir schon auch oder rechnen uns da schon was aus. Und klar ist auch unser Ziel, dass wir die Gruppenphase bestehen und dann in die Hauptrunde einziehen können, ja.
Ja, ist ja generell zu sehen, dass wir viel mehr Schweizer Spieler bekommen. Ich meine, vielleicht der größte Name in diesem Sommer oder in dieser Saison bisher in der Bundesliga ist ja Manuel Zehner, der ja gefühlt aus allen Lagen trifft, aus allen Lagen sich die Würfe nimmt. Wie ist das Teamgefüge? Wie seid ihr reingekommen? Was ist so das Gefühl, dass das einfach dieses Mal jetzt klicken kann, um diesen nächsten Schritt so ein bisschen machen zu können vielleicht?
Ja, das Gefühl ist jetzt wirklich sehr gut. Also wir haben jetzt drei Testspiele gehabt am Yellow Cup in der Schweiz, so ein Turnier, das wir eigentlich immer spielen Anfang Januar und haben auch alle drei Spiele, glaube ich, sehr souverän gewonnen. Klar waren da jetzt nicht die Gegner, die jetzt ganz bekannt sind, dass die jetzt Top-Niveau haben, aber ich glaube, wir konnten uns gut einspielen, weil man hat ja wirklich bei der Nationalmannschaft immer ganz wenige Tage zur Verfügung und ich glaube, wir konnten uns jetzt in drei Tagen eigentlich sehr, sehr gut einspielen und wir sind sicherlich bereit, diesen nächsten Schritt zu machen, aber man muss trotzdem auch sagen, dass wir eine sehr, sehr junge Mannschaft haben, also und dass wir halt nicht auch wie andere Nationen, die jetzt oder diese Top-Nationen, wie zum Beispiel auch Deutschland, dann auf jede Position noch zwei- oder dreifach gut besetzt sind, sondern bei uns sind es dann schon eher so 7-8 Spiele, die das auch reißen müssen. Und wenn es uns gut läuft, wenn wir einen guten Tag erwischen können, können wir, glaube ich, fast alle schlagen. Und wenn es auch nicht der Fall ist, wird es dann schon eher schwierig. Das ist schon so definitiv, ja.
Neben vielen jungen Spielern habt ihr auch einen absoluten Routinier mit Andi Schmid mit dabei, für den es ja so sein letzter großer Aufgelopp in diesem Saison ist, sein letztes großes Turnier, was er spielen wird wahrscheinlich. Inwieweit hilft er auch natürlich euch mit seiner Erfahrung, auch als Präsenz natürlich auch auf dem Platz, um dann ja euch mitzunehmen, euch dann auch die nötige Ruhe vielleicht in gewissen Situationen zu geben?
Ja gut, das hat er schon immer gemacht. Also er ist natürlich ganz klar im Angriff, unser Denker und Lenker. Es geht alles von ihm aus. Also er sieht natürlich auch jede Situation. Und klar sind wir jetzt mittlerweile auch links, rechts nebendran, sind wir auch alle so ein bisschen weiter, als wir das vielleicht noch vor 6 Jahren waren, glaube ich, an der letzten Europameisterschaft. Und aber ich denke definitiv, dass er natürlich auch einfach auf Top-Niveau spielen muss, und dann haben wir sicherlich eine richtig, richtig gute Chance. Aber ja, es ist klar, wir wollen natürlich auch für ihn nochmal alles raushauen, dass wir auch für ihn so als Abschied nochmal ein richtig geiles Turnier spielen werden. Und da bin ich überzeugt, dass wir das schaffen können, definitiv.
Was hast du dir persönlich vorgenommen für dieses Turnier? Ich meine, du bist natürlich jemand mit ordentlicher Wurfgewalt, dann vielleicht auch so ein bisschen einen anderen Counterpart, vielleicht jetzt zu einem Mani Schmid oder auch Manuel Zehner, der da vielleicht so ein bisschen auch was sein kann. Beschreib noch mal so die Rolle, die für dich vorgesehen ist, die du einnehmen sollst im besten Fall.
Ja, ist jetzt auch ein bisschen speziell, weil jetzt unser Abwehrchef, so der Samuel Rötlisberger, der auch in Stuttgart spielt, ist ausgefallen, leider fürs Turnier. Und ja, ich werde jetzt sicherlich auch einen Teil dieser Rolle übernehmen als im Abwehrzentrum. Ich meine, im Verein bei der HSG Wetzlar spiele ich hier jetzt eher mehr auf Halb, dann auch in der Abwehr. Und das habe ich jetzt auch in den 3 Spielen gemerkt. Das ist eine neue Aufgabe, ist eine neue Herausforderung, die ich auch sehr gerne annehmen möchte. Und ja, gerade, dass ich da mit Lukas Meister und Lukas Laube, die beide auch in der Bundesliga spielen, dass wir da das Abwehrzentrum zusammenhalten können. Und ja, im Angriff probiere ich natürlich auch meine Akzente zu setzen. Ich glaube, das habe ich jetzt die letzten paar Jahre auch bewiesen in der Bundesliga. Und ja, ich glaube, wir haben da wirklich viele Optionen im Angriff, eben mit Manuel Zehner, der jetzt so ein bisschen der Schnellere ist, mit Andi sowieso auf Mitte und dann ich als Shooter noch dazu. Also ich glaube da schon, dass wir da wirklich gute Varianten haben, ja.
Wie hast du dich bisher eingefunden im Innenblock? Weil natürlich, klar, es ist eine Umgewöhnung. Du musst dich an deine Teamkollegen dann auch erstmal dann noch anpassen, weil natürlich auch in einer aktiveren Rolle einfach bist. Fühlst du dich da schon ein bisschen wohl oder denkst du, du brauchst noch so ein bisschen Zeit, um dich daran zu gewöhnen, an diese neue Rolle?
Ja gut, das Problem ist, die Zeit haben wir halt einfach nicht.
Ja, das stimmt, also, ja.
Wir spielen übermorgen gegen Deutschland. Ein richtig wichtiges Spiel und leider haben wir die Zeit nicht klar. Wäre es gut gewesen, hätten wir jetzt vielleicht noch 1-2 Wochen gehabt, aber so ist das nicht bei der Nationalmannschaft. Wir mussten uns jetzt da reinfuchsen. Also ich glaube, dass es aber schon eben sehr, sehr gut ausgesehen hat jetzt in den letzten 3 Spielen, die wir jetzt gehabt haben, letzte Woche. Und ja, wir probieren das so gut wie möglich zu machen, dass wir das irgendwie hinkriegen werden, ähnlich wie in diesen Spielen. Aber wir wissen natürlich eben auch, dass Deutschland nochmal ein anderer Gegner ist als die wir jetzt hatten, und dass dann eine ganz andere Qualität kommt. Und wir probieren einfach alles rauszuhauen. Und klar, werden wir Fehler machen und werden wir auch Tore kriegen, das ist klar. Das kann man auch, gegen Deutschland kann man nicht zu Null spielen oder so irgendwie was. Aber ja, wir probieren es einfach möglichst gut zu machen und ja, unsere Chancen dann, ja, irgendwie, dass wir irgendwie was holen können, ja.
Gab es schon vor dem Spiel, ich meine, du kennst ja mit Sicherheit viele deiner deutschen Gegner jetzt am Mittwoch, gab es vorher schon so ein paar, sag mal so, Austausch, ein paar Sticheleien gegeneinander, was man so erwarten kann, oder hat sie das bisher noch im Rahmen gehalten?
Ja, bei mir eher schwierig, weil jetzt im Verein, bei der HSG Wetzlar ist leider momentan kein Spieler, mit dem ich zusammenspiele, bei der Nationalmannschaft, bei den Deutschen dabei. Deswegen, man kennt sich sicherlich schon in der Liga tauscht da mal ein paar Sätze aus, aber ich denke, ja, jetzt so hatte ich jetzt eigentlich mit keinem Kontakt aus der Mannschaft. Und ja, aber klar ist, ja, wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie beste Freunde mit denen werden, sondern wir wollen jetzt in diesem Spiel den Deutschen auch zeigen, dass wir auch richtig gut Handball spielen können. Und ja, probieren einfach alles rauszuholen, was wir irgendwie hinkriegen, ja.
Du hast ja das Gewetzler gerade schon angesprochen. Da wäre die Frage, fandst du es ein bisschen schade, dass es Till Klimke nicht geschafft hat, zur EM zu fahren? Beziehungsweise, wie hat das aufgenommen? Weil ich meine, das Statement danach war ja sehr deutlich, sehr, sehr, sehr aufbrausend, was man auch verstehen kann vielleicht. Aber wie schade findest du, dass du halt jetzt nicht gegen ihn spielen kannst?
Ja, klar, tut es mir für ihn auch irgendwie ein bisschen leid. Also das ist natürlich extrem schwierig gewesen für ihn. Ich weiß schon, dass er richtig enttäuscht war, als er es mitbekommen hat. Aber ja, ich glaube, es ist auch extrem schwierig in Deutschland, weil es einfach unglaublich viele gute Torhüter gibt. Und ich glaube, die zwei, die jetzt dabei sind, die haben es auch hundertprozentig verdient. Und ich glaube, Till weiß auch, oder weiß es jetzt, glaube ich, auch besser einzuschätzen und kann da auch wirklich sagen, dass, ja, oder steht da auch hundertprozentig dahinter, bin ich überzeugt, dass die zwei jetzt einfach vielleicht ein Tickchen besten waren, gerade das letzte Jahr als er. Und ja, dass er weiterhin Gas geben wird, das weiß ich auch. Und dass er da nicht nachlässt und dass er da wieder seinen Platz finden will, da bin ich mir überzeugt, dass er das auch kann, dass er das Potenzial hat. Aber jetzt hat es leider für ihn nicht gereicht. Aber eben, ich glaube, man kann auch wirklich sagen, in Deutschland ist es so extrem schwierig, da auch diesen einen Platz zu kriegen, dass das, glaube ich, auch einfach mal, ja, leider wie ein bisschen dazu gehört, dass man dann auch mal halt zu einem zu Hause zuschauen muss, ja.
Wenn wir schon kurz bei der HSG sind, dann würde mich interessieren, wie zufrieden bist du mit der Hinrunde? Ich meine, der Start war ja mit Sicherheit nicht alles andere als einfach, aber ihr habt euch ja mittlerweile doch relativ gut angefangen, würde ich mal sagen.
Ja, ich habe jetzt natürlich ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil wir jetzt auch die letzten drei Spiele dann gewonnen haben in der Bundesliga. Wir hatten natürlich einen sehr, sehr schwierigen Start. Die ganze letzte Saison war ganz schwierig mit verschiedenen Trainern, die man gewechselt hat. Das hat ganz viel Unruhe in den Verein reingebracht gehabt, wo eigentlich vorher immer alles ruhig war und sehr gelassen. Und ja, es war schwierig, glaube ich, für uns alle, auch für die Spieler eben auch, wenn man dann drei neue Trainer hat in einer Saison, die alle eine andere Philosophie haben. Das ist einfach fast unmöglich, das irgendwie hinzukriegen. Und ich glaube, trotzdem haben wir uns dann gut gerettet am Schluss der Saison. Und jetzt kam ja im Sommer Frank Carstens dazu als Trainer. Und ich glaube, er hat einfach die nötige Ruhe reingebracht jetzt. Und klar ist auch, dass wenn ein neuer Trainer kommt, plus wieder irgendwie 7, 8 neue Spiele, dass es einfach ein bisschen Zeit braucht, die man eben auch leider in der Bundesliga nicht immer hat. Und ich glaube, wir haben uns jetzt schon sehr, sehr gut gefangen. Gerade jetzt eben in den letzten Wochen haben wir wirklich richtig, richtig gut gespielt gehabt. Und ja, es ist halt alles so eng im Mittelfeld. Aber jetzt sind wir, glaube ich, 9. momentan. Und es ist wirklich sehr, sehr gut, finde ich. Und wenn wir jetzt in der Rückrunde ähnlich gut spielen oder da anknüpfen können jetzt, dann ja, ist wirklich wieder alles drin, auch gegen oben, würde ich sagen.
Haben die diese letzten Wochen auch mal so einen Motivationsschub oder auch so einen Boost im Selbstvertrauen einfach gegeben, dass du jetzt auch mit so einem guten Gefühl einfach auch zur EM fahren kannst? Weil natürlich, wenn du halt immer nur verlierst im Verein, ich glaube, dann fährt man jetzt vielleicht nicht immer mit einem Strahlen unbedingt zur Nationalmannschaft, wenn man nur so viel verloren hat.
Ja, sicher. Also man fährt schon mit einem besten Gefühl zur Nationalmannschaft, wenn man aus dem Verein kommt und gerade 3 Siege geholt hat oder auch nur 1 Sieg. Also wenn man mit einem positiven letzten Gefühl vom Verein kommt, ist es immer einfacher, als wenn man weiß, hey, momentan ist gerade Stress im Verein und wenn ich zurückkomme, ist wieder Stress. Und ja, das ist natürlich für den mentalen Bereich schon viel einfacher, definitiv. Eben, es ist halt trotzdem auch was anderes jetzt mit der Nationalmannschaft und man hat dann wieder andere Aufgaben und andere Ziele und jetzt ist unser Ziel, eine gute EM zu spielen und der Verein ist jetzt wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt und ja, nach der EM wird es dann wieder umswitchen müssen, aber ich denke, ja, es ist klar, dass ich natürlich mit einem guten Gefühl jetzt zur Nationalmannschaft gefahren bin und hoffentlich auch dieses Selbstvertrauen so ein bisschen mitnehmen kann jetzt, ja.
Wenn wir jetzt draufschauen und so ein bisschen wieder zu mir zur EM kommen, also was glaubst du, wer ist der große Favorit in diesem Jahr auf den Titel? Sind es wieder die Dänen, die als amtierender Weltmeister anreisen oder kann jemand diese dänische Mannschaft irgendwie stoppen?
Ah, ich glaube schon, dass wahrscheinlich schon ja, so ein paar Favoriten gibt. Wahrscheinlich ist Dänemark schon die beste Mannschaft. Das ist halt einfach so. Die haben wirklich über die Breite gesehen einfach die beste Mannschaft. Aber ich finde jetzt gerade auch Frankreich, die mit uns in der Gruppe spielen, die sind auch immer am Wetter auf eine Medaille. Spanien ist jedes Jahr oder an jedem Turnier eigentlich immer ganz vorne dabei. Ich glaube, Schweden hat sich in den letzten Jahren auch überragend entwickelt. Also die können da auch mitspielen. Und ja, also ich denke sicherlich auch, es ist schwierig, gerade weil wir jetzt auch mit den Deutschen in der Gruppe sind und die weiterkommen wollen und wir aber auch. Aber ich denke, wenn sie den Weg in die Hauptrunde dann auch schaffen, dann kann natürlich schon eine riesen Euphorie entstehen im Land. Und dann kann das natürlich auch extreme Kräfte entwickeln und dann ist denen eigentlich auch alles zuzutrauen. Aber ich denke schon, dass Dänemark so schon der größte Favorit ist wahrscheinlich, ja.
Abschließende Frage vielleicht, weil du es auch schon angesprochen hast, dass auch der Schweizer Handball im Kommen ist. Wie nimmst du es wahr, wenn du dann auch mal in der Heimat bist? Hast du das Gefühl, dass der Handballsport in der Schweiz schon ja, bekannter geworden ist, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt oder wie ist so ja, deine Wahrnehmung in den letzten Jahren in der Schweiz mit Handball?
Ja, definitiv schon. Also ich glaube schon, dass wir natürlich einiges bewegen konnten, jetzt auch gerade so ein bisschen meine Generation, vielleicht dann auch die jetzt schon auch noch ein paar Jahre jünger sind, halt einfach mit diesem, oder dass halt die Leute sehen, dass es auch jetzt Schweizer Spieler gibt, die halt auch in die Bundesliga wechseln, die voll diesen Weg gehen, auf Handball zu setzen. Das war halt lange in der Schweiz leider nicht so der Fall. Und da ist natürlich Andi, war da natürlich ein Riesenvorbild, der das über Jahre lang jetzt eigentlich vorgezeigt hat. Und dann haben sie jetzt halt, wir jüngeren Spieler sind dann nachgezogen und probieren jetzt auch eine Karriere oder eine gute Karriere zu machen im Ausland und voll auf den Sport zu setzen. Und das ist der Weg in der Schweiz. Wir werden niemals so viele gute Spieler haben, wie es andere Nationen haben werden, weil wir einfach nicht so groß sind und nicht so viele Leute da haben. Aber ich glaube eben gerade, dass da schon was, also was wirklich heranwächst, denke ich auch in der Schweiz. Und klar ist halt auch, dass gerade so Turniere wie jetzt die Europameisterschaft, dass es für uns einfach extrem wichtig sein wird, da sich auch immer wieder zu qualifizieren und dann eben auch gute Turniere zu spielen, weil über die Nationalmannschaft kann man halt einfach die beste Werbung dann auch im eigenen Land machen, weil bei uns werden ja die Spiele auch in den größten Sportsendern im Fernsehen übertragen und wenn man da einfach auch die Leute begeistern kann, dann entsteht auch immer nochmal eine größere Euphorie und dann ist wirklich, ja, ist auch der Hype in der Schweiz extrem groß und dann wird es auch immer mehr Handballspieler geben, die dann auch auf diese Karte setzen werden, ja.
Ja, gerade wenn ihr das schaffen solltet, Deutschland oder Frankreich aus dem Turnier zu nehmen, ich glaube, da wäre, glaube ich, schon ein Riesenmedienrummel, würde ich mal fast behaupten.
Genau, ja, 100%, ja.
Dann wünschen wir dir und deinen Teamkollegen natürlich ganz, ganz viel Erfolg bei dem Turnier. Klar, aus deutscher Sicht natürlich möglichst Frankreich rauskegeln, nicht Deutschland. Aber das ist ja, das werden wir dann ja sehen entsprechend beim Spiel am Mittwoch. Und aber wie gesagt, dir viel Erfolg und euch Schweizern. Und dann schauen wir mal, zu was am Ende reichen wird.
Vielen Dank, ja, Dankeschön. Perfekt.
So, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezensionen da lassen. Bei iTunes und Spotify habt ihr die Möglichkeit, uns den Pferd zu geben. Gerne auch mal konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und dann schauen wir mal, was die EM, wie gesagt, produzieren wird. Dort könnt ihr uns auf jeden Fall folgen. Wir sind fleißig vor Ort. Düsseldorf, Köln und München. Also von daher gerne auf unseren Social Media Kanälen dabei sein. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Herrn Anno findet ihr uns dort jeweils. Ja, und dann hören wir uns dann wahrscheinlich schon nach dem ersten Spiel wieder hier, also schon wieder morgen bei Anruf am Handballtalk und schauen wir mal, was die deutsche Mannschaft dann in Düsseldorf gezeigt hat gegen die Schweiz. Wir werden genau drauf schauen und dann hören wir uns dann hier wieder hier bei Anruf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.